I'm nervous now.
I'm the guy from the old butcher shop. You wanted the hot dog!
Mio bambino caro, mi piace bello.
Hallo und herzlich willkommen zu den Retinauten, Folge Nummer 33. Heute mit dabei ist der Lukas.
Hallo.
Und der Chef.
Hallo.
Und ich bin Marcel, wie immer. Wir sind irgendwie immer die gleichen in letzter Zeit. Keine Ahnung warum.
Also ich weiß, warum ich immer der gleiche bin. Ich weiß jetzt aber nicht, ob du in eine existenzielle Diskussion gleich zu Beginn einsteigen wolltest.
Aber wir fangen ganz gerne ein bisschen, steigen gerne am tieferen Ende ein und dann werden wir gegen Ende immer flacher. Das ist eigentlich so der Plan für die Sendung normalerweise.
Ja. Oder wir steigen halt, also wir steigen quasi auf niedrigem Niveau ein und fallen dann ab.
Das versuchen wir auch öfters mal zu vermeiden, aber es klappt nicht immer. Ja, dann fangen wir doch gleich mit dem YouTube-Clip der Woche an. Das habe ich gerade eingeführt, weil ich einen lustigen Clip angeschaut habe und lustig fand. Den verlinke ich jetzt. Spike Jonze wurde interviewt.
Oh mein Gott, er hat sich ziemlich zum Affen gemacht.
Ja, er wollte halt wissen, was sie über den Film dachte.
Das war ihm ganz wichtig. Also ich meine, es ist, glaube ich, ein BBC-Interview. Und ja. Die Reporterin stellt ihm zugegebenermaßen dumme Fragen und er reagiert eigentlich ganz cool, indem er halt zurückfragt und irgendwie versucht, die Dämlichkeit der Reporterfrage zu offenbaren. Aber er übertreibt es halt, weil dann geht sie die ganze Zeit nur hin und her. Sie versucht irgendwie, ihn auf die Science-Fiction und Zukunfts- und technischen Aspekte vom Film anzusprechen und er blockt das halt komplett ab und fragt dann die ganze Zeit zurück, wie sie sich dabei gefühlt hat, als sie den Film geschaut hat. Und so geht es halt hin und her. Sie fragt, aber Future Technical Aspect, bla bla bla. Und er sagt, how did you feel?
Und did it move you?
Zwei Minuten.
Did it move you?
Ja, aber das ist ja auch immerhin doch relativ klar auch, ja, also die Idee hinter dem Film, dass er also mit all der Musik doch offensichtlich die Gefühlsebene ansprechen soll und dass man ihn vielleicht halt auch nicht irgendwie an jedem Punkt hinterfragen soll oder so. Ich meine, die Musik ist ziemlich cool und die Optik und so, das funktioniert schon alles ganz gut zusammen. Insofern wundert es mich jetzt nicht, dass ihm das offensichtlich wichtig ist.
Ja.
Ja, klar. Aber also er macht sich halt dann schon ein bisschen zum Affen, wenn er da wirklich halt zwei Minuten lang drauf besteht und dieses komplette Interview ad absurdum führt.
Ja, vielleicht wollte er auch immer ein bisschen trollen. Ich meinte, wenn man so 3000 identische Interviews führt, dann braucht man vielleicht auch einfach ein bisschen Abwechslung.
Ja. Oder ist einfach wahnsinnig. Das könnte natürlich auch sein.
Das ist natürlich immer eine Option.
Ja, über den Guten sprechen wir vielleicht nachher nochmal in etwas anderem Kontext.
Wie, der hat noch andere Sachen gemacht außer Interviews?
Der macht Filme. Krass. Haben wir auch vor kurzem schon mal drüber gesprochen. Dann machen wir das auch gleich jetzt. Was soll das?
Was soll das denn?
Ja, steigen wir direkt krass ein.
Ja, wir haben ja vor einem Monat angeteasert, wie wir das so gerne machen. Und dann machen wir erstmal nichts und irgendwann passiert dann plötzlich eine Folge. Ja, ich habe es endlich mal höher im Kino angeschaut. Nachdem das letzte
sehr,
Mal,
sehr gut.
Als ich das angeschaut habe, sah das nicht so gut aus. Aber jetzt große Bildschirme, Kinos und so. Ich hatte sehr viel Spaß. Wunderbar.
Wirklich toller Film. Chef, du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
Ich habe ihn gesehen.
Ah, du hast ihn auch gesehen.
Wie fandest du ihn so?
Ich fand ihn so mittel.
Oh, interesting.
Fandest du ihn langweilig? Dann könnten wir die gleiche Diskussion von der letzten Folge gleich nochmal wiederholen.
Naja, ich weiß nicht, wenn einem ein Film irgendwie nicht gefällt und sagen wir mal nicht aggressiv gefällt, im Sinne von, es gibt Aspekte an diesem Film, die mich einfach abstoßen. Es war nur so ein Film, den ich jetzt gar nicht irgendwie groß kritisieren will, aber der mich halt einfach nicht angesprochen hat auf einer der Ebenen, auf der er mich hätte ansprechen können, glaube ich. Also, ich sehe durchaus, was der Film machen will und ich glaube, es hat auch funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, aber ich bin halt nie so über ganz grundsätzliche Aspekte rausgekommen. Und das ist mit Sicherheit mehr mein Problem als das Problem des Films. Aber mich hat zum Beispiel also es ist nie ein gutes Zeichen, wenn dann quasi der Hauptcharakter von dem Film nicht besonders interessiert. Und das war halt in dem Fall so.
Aber er hat einen Schnauzer.
Ja, der ganze Film geht auf so eine Sci-Fi 70er-Jahre-Optik.
Ja.
Aber ist sie nicht toll?
Ich weiß nicht. Auch das fand ich jetzt nicht so spannend irgendwie.
Ich fand sie halt jetzt ganz interessant in dem Kontext so von der Optik, die wir im Moment ja so bei den ganzen anderen Science-Fiction so viel sehen. Da ist ja immer alles so sehr silbern oder schwarz und leuchtet bunt. Und ist so,
ja,
so
oder Teal Orange.
Ja, und ist halt irgendwie Touchscreen, alles all the way so. Sie haben auch gar nichts mehr, was man anfassen kann. Das sind alles nur so Glasflächen. Und hier ist halt irgendwie so alles so ganz aus Holz, so alle die Bildschirme sind irgendwie aus Holz und die Technik ist so total im Hintergrund und irgendwie super, super gut, aber einfach sehr, sehr gut so in die Welt eingebaut. So.
Und sie verschicken Liebesbriefe.
Oh.
Ja. Ja, aber das ganze Setup wirkte halt so ein bisschen wie, also ein bisschen sehr programmatisch auf mich, so diese ganze Grundidee, so verlieb dich in ein Betriebssystem. Okay, ist jetzt nicht, also ist nicht weltbewegend irgendwie. Ich meine, diese Idee von irgendwie virtueller Intelligenz oder so und wie die mit Menschen interagiert, die ist jetzt irgendwie nicht besonders frisch und da hatten wir diverse Ansätze und ja, irgendwie eine Liebesbeziehung ist halt eine davon, aber es irgendwie hat nicht so richtig rausgestochen halt für mich.
Aber fandest du es nicht eine schöne Love Story? Auch? Also die Idee mag jetzt vielleicht nicht so originell sein, aber doch irgendwie gut umgesetzt, oder nicht wenigstens?
Ich weiß nicht. Also ich tue mich wirklich schwer, weil gäbe es jetzt irgendwas, also irgendwie die, keine Ahnung, es würde mir viel einfacher fallen, diesen Film jetzt zu kritisieren, wenn irgendwie ja die Performance darstellend schlecht gewesen wäre. Oder offensichtlich halt entsetzliche Löcher in der Story waren oder irgendwie sowas. Das war es alles nicht, aber es hat mich halt einfach nicht gepackt irgendwie auf einer emotionalen Ebene. Und ich glaube, der Film ist sehr darauf aus, den Zuschauer auf einer emotionalen Ebene zu erwischen.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist, er ist ja schon so in erster Linie eine Love Story halt. Das ist, ja. Hat der Lukas ja völlig recht. Zu Recht gesagt, und wenn das einem nicht irgendwie nicht interessiert oder nicht das irgendwie einen nicht erwischt, dann ist es ja auch völlig legitim, dann irgendwie, dass ich nicht so besonders.
Ja. Also, meine Lesart wäre halt einfach, es hat mich ja nicht erwischt, weil ich halt offensichtlich innerlich tot bin.
Ja, natürlich, deine Seele ist völlig.
Wenn ich die sonstigen Kritiken an dem Film so sehe, aber ich weiß es nicht. Das Liebesleben von Theodore hat mich einfach an keinem Punkt besonders interessiert, muss ich gestehen. Ein bisschen so wie wenn dir irgendwie so jemand, den du kennst, aber nur so ein bisschen kennst und nicht wirklich befreundet ist, dir irgendwie so einen halben Abend lang das Ohr ablabert von seinen Beziehungskisten. So, das interessiert mich einfach nicht.
Ja, also ich hatte, wie gesagt, ich finde ihn ja jetzt, wenn man einfach mal sich auch jetzt gar nicht so für die Story interessiert, ich finde ihn tatsächlich, auch wenn der Spike Jonze ja irgendwie keinerlei Interesse daran hat, oder da über den Science-Fiction-Aspekt groß zu reden, aber ich finde ihn auch als Science-Fiction irgendwie sehr schön, so, weil er halt das tut, was ich immer so gerne sehe, dass er sich halt irgendwas überlegt und dann mal so ein bisschen weiterdenkt, was da so alles daraus folgen könnte, so, und wie man das dann zum Abschluss bringt, auch so, dass es dann nicht irgendwie völlig so albern ist, das gefällt mir sehr gut, und auch einfach so diese kleinen Details, so wie das Interaktionsdesign dieser ganzen, diese Kopfhörer und dieses Aufklappding, wo dann die Informationen drauf abgebildet werden, das finde ich einfach, das ist irgendwie eine sehr, sehr coole Methode, solche so diese Art von Technik auch einfach umzusetzen. Und so muss das halt auch sein, so müssen halt auch so Voice-Interfaces, so, wenn sie so funktionieren, dann funktionieren sie halt. Und alles andere ist halt einfach totaler Dreck.
Ja, also das fand ich schon auch einen bemerkenswerten Aspekt, einfach mal so eine Zukunftsgeschichte mit dieser Entspanntheit so zu erzählen. Aber mal nicht so ein großes Trara draus zu machen, dass man sich jetzt in der Zukunft befindet und alles total fancy und abgefahren ist, sondern einfach mal eine ganz entspannte Geschichte zu erzählen, die jetzt halt zufälligerweise in der Zukunft spielt.
Ja, so mit so ein paar die Sachen im Hintergrund, die irgendwie dann doch cool sind. So. Ich fand diesen Aufzug fand ich einfach total schick, mit diesem Baum im Hintergrund. Einfach irgendwie so. Das ist ja gar nicht Science Fiction an sich, aber es ist einfach so ein ganz netter Touch. Ja, und dieses Computerspiel. Das ist ein sehr cooles Computerspiel mit diesem kleinen fluchenden Dingsbums.
Ja, oh Gott, oh, das war so ein wunderbarer Moment. Also dieses Computerspiel habe ich ja geliebt.
Ich würde das so gerne spielen einfach. Aber das Interface scheint mir dann doch etwas anstrengend, wenn man jedes Mal seine Finger bewegen muss, wenn man einen Schritt laufen möchte.
Ja, aber so, also auch halt dieses Intelligente und so, finde ich schon eine coole Idee, dass der sich einfach halt mit dir unterhält und da so im Raum, in den Raum rein projiziert wird. Ja, ein Aspekt, finde ich, den wir auf jeden Fall nochmal erwähnen müssen, ist halt die Stimme von diesem OS, in das er sich da verliebt.
Scarlett Johansson.
Also, heieiei.
Ja, ich habe gelesen irgendwo, dass ihre Rolle, dass ihre Nominierung für den Golden Globe abgelehnt wurde, weil sie im Film nicht zu sehen ist.
Ja, das ist schon ganz besonders bitter, weil das ist ja schon eine sehr, sehr tolle Performance so.
Ja.
Mit sehr viel, sehr so viel Präsenz und sie ist einfach überhaupt nicht da. Das ist schon, ja, so nicht physisch anwesend, das ist schon sehr cool. Vor allem, weil sie ja auch gar nicht bei allen Szenen dabei war, als die so gefilmt wurden. Sie wurde ja hinterher, die ursprüngliche Stimme wurde ja dann einfach ersetzt durch sie.
Da habe ich diese Woche irgendwie kurz was überflogen und irgendwie was in der Art gelesen, dass dieses da viel noch irgendwie durcheinander gab, dass da die Besetzung lange nicht klar war oder so, oder dass das irgendwie umgeworfen werden sollte.
Ja, es war halt irgendwie jemand anders und dann hat sie das dann irgendwie gemacht. Das, ich weiß nicht mehr genau, warum, ich wusste das mal, aber das sind dann so Details, die sind jetzt auch nicht so besonders wichtig. Aber sie, ja, sie haben dann natürlich ein paar Sachen dann neu gemacht. Also sonst wäre das, glaube ich, auch einfach unmöglich, da so gute Dialoge irgendwie hinzubekommen, die dann so gut zusammenspielen. Aber sie hat auch sehr viel. Also allein schon auf dem technischen, so schauspieltechnischen Ebene, es hat auf jeden Fall sehr viel Anerkennung. Auch dem guten Herrn Joaquin Phoenix.
Mhm. Ich habe ihn ja tatsächlich nicht erkannt.
Du kannst ihn ja nicht mehr leiden, hast du ja irgendwann mal gesagt.
Ja, ich konnte ihn auch mal nicht leiden. Ich weiß nicht mehr warum, aber in irgendeinem Film konnte ich ihn nicht leiden.
Ich mag ihn nicht. Und jetzt mag ich ihn plötzlich.
Ja. Ja, wahrscheinlich lag es daran, dass ich ihn nicht erkannt habe.
Ja, ja, du, das ist der Schnauzer, der ist natürlich sehr. Der verändert einen Mann, so ein Schnauzer.
Mhm.
Nee, also dafür, also so für jemanden, den man quasi für 80% des Films nur so in Großaufnahme sieht, das macht er schon sehr gut, dass man das auch nicht müde wird, ihn in Großaufnahme anzuschauen, weil da irgendwie sehr viel passiert. Mit sehr wenig großer Geste, mag ich.
Ja. Und was finde ich auch ganz entscheidend zur Stimmung und zum Ton von diesem Film beiträgt, was ich so mag, ist der Soundtrack, der auch dann irgendwie im Internet geleakt hat, wurde. Und irgendwie rumging.
Sehr mysteriös. Zumindest
in so einer inoffiziellen Version. Und der ist halt auch wirklich toll.
Arcade Fire.
Rein instrumental von Arcade Fire, ja.
Ja, bis auf das eine Lied, den Moon Song.
Genau.
Ja, sehr.
Habe ich auch direkt mal bei iTunes gekauft.
So sehr, sehr atmosphärisch irgendwie so. Also weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da so total drauf abfahre, so, aber es hat auf jeden Fall sehr gut gepasst. Es hat so ganz gut in diese sehr hipsterische Atmosphäre dieses Films gepasst, dass Arcade Fire noch den Soundtrack macht. Ja, also wunderbar.
Ja, genau, beim Soundtrack ist mir was aufgefallen, gerade dieser Moonsong ist mit Karen O zusammen produziert worden. Und die wiederum hat auch am sehr tollen Soundtrack von Where the Wild Things Are mitgearbeitet, der Überraschung von Spike Jonze ist.
Ja, da hat ja sowieso seine Crew ist da ja, sind da ja sehr viele, die da mitgemacht haben, sind hier auch dabei, also auch die Production Design Menschen sind da auch relativ viele, waren da schon mit dabei und deren Arbeit, finde ich, sollte man auch einfach loben. Dieser Film sieht einfach extrem gut aus, so. Der hat so seine sehr, ja, ist irgendwie, ja, Chef hat ja schon gemeint, so die 70er Jahre in the future. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr konsequent durchgezogene Ästhetik und das finde ich sehr angenehm, wenn das so durchgezogen wird einfach.
Ja, also deren Art Director hat einen wahnsinnig guten Job gemacht.
Ja, das war aber bei Where the Wild Things Are nur zu meiner Ehrenrettung jetzt auch schon so und der Film hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen. Insofern, als dass er einfach irgendwie ein schönes und mutiges Porträt auch von dem Jungen war. Ich glaube, wir hatten auch mindestens einmal drüber geredet, aber was ich halt so bestechend fand an dem Film, war, dass er halt auch einfach so dieses Seelenleben, also dieses auch das Wütende, was so ein Kind auch manchmal einfach hat, auch begründet oder unbegründet und das halt auch so eine Zurückweisung dann auch mal so für einen Moment irgendwie das Ende der Welt sein kann und so. Das hat der Film ganz toll rübergebracht. Also das war auf jeden Fall so ein Beispiel, wo quasi die Methodologie von Spike Jonze für mich sehr gut funktioniert hat.
Ja, das kann er schon so Menschen irgendwie gut rüberbringen, weil das macht er ja mit Hör schon auch den jungen Mann im 21. Jahrhundert so porträtieren. Bisschen einsam, technikversessen.
Komischen so, Fetisch.
Ja, so, sowas. Und der dann auf so eine total menschliche Art halt dann mit einem Computer in Love fällt. Oh Gott, wie komme ich da wieder raus?
Du hörst einfach auf zu sprechen, das ja. Hilft meistens.
Wir reden über den anderen Film von Spike Jonze im Jahr 2013, Jackass Presents Bad Grandpa.
Ja, auf jeden Fall, das ist schon der beste Film in seinem Line-Up, muss man schon wirklich sagen.
Da hat er auch ganz toll so die menschliche Befindlichkeit auf die Leinwand gezaubert.
Kann man mir mal sagen, was das eigentlich für ein Film ist? Ich habe das irgendwie nicht verstanden.
Also Johnny Knoxville ist halt in alte Leute Make-up und dann machen sie so eine halb geskriptete Tour durch die USA mit so einem
dicken, so ein bisschen Jungen. Im Style von diesen Borat-Filmen oder so, ne? So dieses ja. Halb geskriptete.
Was macht, genau. Was hat der Spike Jonze damit zu tun?
Naja, der war ja früher auch bei Jackass immer dabei.
Was? Echt? Das ist ja total, das wusste ich überhaupt nicht. Ist ja auch so bekloppt in der Birne.
Ja, und das war halt quasi die jüngste, die jüngste Inkarnation von Jackass.
Der hat das Screenplay für diesen Film geschrieben, unter anderem. Ja, mysteriöse Projekte hat er ja, der Herr Jonze. Ja gut, dann reden wir jetzt einfach nicht mehr darüber. Das war jetzt, glaube ich, lang genug.
Ja, aber also man muss schon sagen, dass wenn man irgendeine Gelegenheit hat, man sollte ihn angucken.
Auf jeden Fall.
Im Kino, weil der kriegt so viel Lob und ist nicht umsonst ganz heißer Kandidat für den besten Oscar. Quatsch, für den Oscar.
Für den besten Oscar.
Ja, ich glaube, wir haben einen Sendungstitel.
Welcher ist denn der beste Oscar? Erzähl doch mal.
Für den Oscar, für den besten Film.
Best Foreign Film ist der beste Oscar. Weiß doch jeder. Ja. Jetzt hast du natürlich unsere komplette Sendungsplanung über den Haufen geworfen.
Und weil wir das jetzt schon gemacht haben und du mir quasi die Überleitung hingeworfen hast, möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass ich Slowpoke, ich bin langsam vor kurzem das erste Mal aufmerksam das Leben der anderen gesehen habe. Und jeder, dem so geht wie mir und der diesen Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Es ist ein unfassbar großartiger Film.
Hast du gerade einen deutschen Film gelobt?
Ja. Ja, Lukas, weil er so undeutsch ist.
Ja, alle 10 Jahre kommt auch mal einer, den man gucken kann.
Was war denn? Was ist denn seitdem? Ach, es sind noch nicht 10 Jahre vorbei. Okay. Ja, ich habe ihn ja auch irgendwann mal angeschaut, so vor gefühlten 10 Jahren, was nicht sein kann, aber ungefähr. Ja, er ist wunderbar, toll, gute Sache. Warum hast du den, das kommt jetzt so völlig so aus dem Nichts.
Ja, weil du gesagt hast, hier der beste Oscar ist der für den fremdsprachigen Film und den hat er ja gekriegt.
Ah, ja, siehst du, das ist auf jeden Fall der beste Oscar. Ja.
Also der ist aus so vielen verschiedenen filmemacherischen Gesichtspunkten ein sehr perfekter Film. Ich wüsste gar nicht, wo anfangen. Da wollen wir jetzt aber auch nicht so
Gleichzeitig ist es aber halt auch immer ein anschauliches Negativbeispiel dafür, dass wenn die Deutschen mal was halbwegs Ordentliches aufs Rad kriegen, dann muss es irgendwie ein Historiengeschichtsschinken über die deutsche Geschichte sein.
Ein Hitler oder ein Ossi-Film.
Ja, auch ein bisschen traurig, ja. In der DDR oder was mit Nazis.
Wir haben halt sonst nicht viel zu erzählen, ne?
Ja, man könnte es gerade meinen.
Ja, sehr, sehr schade.
So, wie finden wir jetzt wieder in unsere Sendungsstruktur zurück?
Das ist mir jetzt völlig egal. Wir machen das jetzt einfach in der Reihenfolge, in der es hier steht.
Anarchie.
Ach, jetzt müssen wir aber traurig sein. Das ist aber nicht gut. Ich kann das gar nicht glauben, dass es nicht schon in der letzten Sendung war. Philip Seymour Hoffman ist gestorben. Wir sind traurig. Rest in peace. Der Gute.
Ja, rip in peace.
Seufz. Ja, immer die Guten. Das sind dann schon immer die Guten. Das ist immer so schade.
The Good, the Young.
Ja, ich hatte irgendwo gelesen, dass der wohl den dritten Teil von Hunger Games schon zu weiten Teilen abgedreht hatte zu dem Zeitpunkt.
Ja, und der wird in den Stellen, denen er fehlt, wird er computeranimiert.
Was?
Das haben sie jetzt vor kurzem verkündet.
Wir kommen im 21. Jahrhundert.
Das wird sicher gar nicht creepy.
Nee, überhaupt nicht.
Das sieht man bestimmt überhaupt nicht, wenn es nicht er ist.
Ja, vielleicht sind es nur so Action-Szenen oder so.
Ja, verstehe ich nicht, was das soll so richtig. Aber gut, meine Damen, haben keine richtige andere Wahl.
Ja, blöde Drogen. Das ist einfach nicht gut.
Ja, es ist echt tragisch, dass halt sowas zu sowas führt. Wobei ja eigentlich ja wohl, glaube ich, Recovering Addict war und so. Ich komme leider gerade nicht mehr drauf, aber ich habe eine sehr schöne Geschichte gelesen, wo jemand einen Nachruf auf ihn geschrieben hat, der auch ein Drogenproblem hatte und mit ihm da irgendwie sich ausgetauscht hat. Ich weiß nicht, weiß das von euch zufällig auf jemanden spontan?
Nein. Nee, danke.
Danke.
ja, danke. Weiß ich nicht. Sorry.
War auch bewegend und traurig. Ja, was auch dann noch dazu besonders tragisch ist, ist, dass es gibt einen Artikel, in dem die Witwe von Roger Ebert, den wir, ich glaube, haben ihn letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon betrauert.
Roger Ebert ist vorletztes Jahr gestorben.
Ja, also das ist schon ein bisschen länger her. Bekannter und beliebter Filmkritiker. Der hatte sich gewünscht, dass Philip Seymour Hoffman ihn spielt in einer eventuellen biografischen Verfilmung.
Oh.
Was jetzt halt leider auch nicht mehr geht.
Ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal einfach, falls ihr das noch nicht getan habt, schaut doch mal Synecdoche New York an. Das ist der Film, der für mich der beste ist mit ihm. Deswegen.
Wie war der Titel?
Synecdoche New York.
Ah, so spricht man das Wort aus.
es ist auch sehr gut, das wird doch in dem Film, wird es dann erläutert, glaube ich, zwischendurch, wie man das korrekt ausspricht. Das ist sehr praktisch.
Okay.
Ja, kann ich nur empfehlen.
Du verlinkst das, weil niemand weiß, wie das geschrieben wird.
Ist so ein bisschen schwieriger, muss man sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, aber es lohnt sich.
Jo.
So, wie kommen wir jetzt aus diesem Stimmungstief wieder raus?
Mithilfe von computeranimierten kleinen Waschbären.
Okay, das klingt gut. Klingt nach ganz viel Spaß.
Ja, es geht um Guardians of the Galaxy. Da ist jetzt...
Lass mich hier einfach kurz einwerfen, aber kann es sein, dass Marvel jetzt allmählich die Franchises ausgehen?
Ist das Marvel? Ich wusste nicht, dass das
Marvel ist. Ja, es ist Marvel, tatsächlich.
Das ist so ein klassischer Retinauten. Das war doch DC. Und dann kommen 3000 wütende E-Mails.
Nee, es war tatsächlich Marvel.
Ja.
Aber die Guardians of the Galaxy spielen in einem anderen, also in einem Paralleluniversum, in dem es die anderen Marvel-Helden nicht gibt.
Noch nicht. Es gibt bestimmt Crossover.
Oder zumindest so teilweise, ja, genau.
Ja, und es ist irgendwie so, mit Weltraum und so, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, deswegen Galaxy. Ne? Guardians of the...
Ja, aber sie sind ja irgendwie eher so irgendwelche kriminellen Random People so.
Ja, mal gewesen. Zumindest teilweise. Ja, es ist ein interessantes Line-Up. Da kann man mal, ich versuche das zu finden. Da gab es auf Reddit einen Thread, wo jemand die Herkunft und so die Charaktere, die da auftauchen, zusammengefasst hat. Und ein bisschen erklärt, was die so machen, wie deren Geschichte ist. Und
dafür gibt es auch den Trailer, der erklärt alles, was man wissen muss in 10 Sekunden pro Charakter.
Ja. Ja, naja.
Ja, also es ist jetzt endlich mal so ein bisschen Bewegtbild davon. Das Projekt ist ja jetzt schon ziemlich lange in der Mache. Und es sieht ziemlich gut aus, so. So sehr witzig. So, es nimmt sich auch irgendwie selbst nicht so ernst. Jetzt haben wir auch mal manchmal ganz gern scheint so viele der unangenehmeren Comic-Verfilmungstropes irgendwie nicht zu machen. Coole Sache. Kommt dann im August, glaube ich, raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Sagt jetzt, hat das nicht wenigstens einer von euch mal irgendwie was gelesen davon oder so?
Nee, leider, ich bin ja überhaupt kein Comic-Leser.
Also Know-how anbringen können.
Das scheint mir auch eine sehr obskure Marke dieser Comic-Firma zu sein. Also ich habe davon wirklich noch nie gehört. Und also so von den letzten, von den Comic-Verfilmungen der letzten Jahre, da hatte ich doch dann entweder schon davon gehört oder doch eine relativ genaue Vorstellung, worum es sich da handelt. Aber Guardians of the Galaxy ist echt, also.
Ja, und es wirkt ja auch total abgefahren, ne? Irgendwie, also ein Baum, ein Waschbär, irgendwie eine Frau, ein Hulk-Typ und halt so ein verpeilter Mensch sollen jetzt irgendwie die Guardians of the Galaxy sein? Was?
Ja, das scheint doch irgendwie so total, also wenn man so die Charakterbiografie von diesem Typ liest, das ist so irgendwie so völlig absurd, was da so abgeht. Irgendwie Master of the Sun, ja. Und irgendwie hier, er heißt ja eigentlich Star-Lord. Mhm. Also irgendwie bin ich völlig überfordert.
Ja, das ist ursprünglich 1969 rausgekommen. Dann haben sie es irgendwann, glaube ich, in den 80ern nochmal wiederbelebt. Ja.
Ja, also man kann auf jeden Fall weiterhin festhalten, die Nerds haben halt einfach gewonnen, weil es gibt jetzt halt irgendwie so Millionen über Millionen von Dollar werden irgendwie in der Verfilmung von so einem unglaublich vernerdeten Sci-Fi-Franchise irgendwie jetzt gesteckt. Das ist ja schon noch irgendwie cool.
Naja, solange da gute Filme draus entstehen, ist das auch so super. Aber man merkt halt irgendwie, so stofflich wird es wohl langsam dünn. Also.
Naja, aber ich meinte, was sie also mit den ganzen Avenger-Menschen, da können sie ja 3000 Jahre lang Filme machen, so viele Comics wieder rauskommen. Ja,
oder halt alle 5 Jahre
Spider-Man rebooten.
Das sieht ja aus, als würde das so eine Katastrophe werden. Dieser Film.
Ich befürchte auch.
Spider-Man.
Oh Gott, ja.
Ja, also es wird immer schlimmer. Jede News, die ich darüber sehe, die ist einfach ein weiterer Nagel, Sargnagel. Das ist total. Dann kommen irgendwelche Charakterdesigns für den grünen Kobold raus und der sieht halt irgendwie total lächerlich aus und das ist so traurig. Ich mag hier Andrew Garfield eigentlich sehr.
Ja, das ist auch mal ein echt vielversprechender Jungschauspieler, so in meinen Augen.
Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die Franchise einfach jetzt ganz schnell stirbt, weil dann kann er wieder vernünftige Sachen machen.
Ja, wird mit jemand anderem rebootet.
Ja, wir könnten einfach dann den Herrn Wischau wieder noch nehmen, der sieht so ähnlich aus. Dann fällt das vielleicht auch gar nicht so weiter auf.
Wisst ihr, welche andere Comic-Franchise gerade rebootet wird? Oder im
Wonder
kommenden
Woman.
Jahr?
Nein, sprich.
Nee, wird sie?
Nochmal bitte?
Wird Wonder Woman rebootet?
Ich dachte.
Ah, okay.
Stimmt, ich habe da auch irgendwas gesehen, aber ich glaube, da gibt es nicht allzu viel Informationen dazu. Da, ja.
Wonder Woman Actress signed for Standalone Film. And Justice League Movie. DC bekommt ja wohl jetzt nicht gerade hier seinen Film-Lineup auf die Reihe, oder was?
Okay, gut. Dann harren wir da Dinge. Aber ich meinte eigentlich Heroes Reborn.
Oh. Ja.
Jesus. 2015. 14 Folgen oder
Save
so?
Save Our Souls. Ja, es soll eine Miniseries werden.
Und nicht mit den alten Schauspielern, sondern mit neuen.
Aber mit den gleichen Charakteren oder mit anderen Charakteren in der gleichen Welt?
Ja, es ist nicht ganz klar, aber nachdem sie zumindest sich die Möglichkeit von Cameos der alten Figuren offen gehalten haben, würde ich mal davon ausgehen, dass wir wenigstens ein neues Set von Charakteren und vielleicht Fähigkeiten zu sehen kriegen.
Das wäre ja schon cool eigentlich.
Ganz erfreulich, wenn sie nicht einfach nur quasi so wenige Jahre nach dem Original das Ganze wieder aufkochen würden mit denselben Ideen und dem exakt demselben Konzept.
Ja, es regen sich ja alle immer furchtbar über Heroes auf, aber ich meine, die erste Staffel war schon mit Abstand die beste, aber den Rest fand ich jetzt nicht so schlimm.
Ich habe es einfach nicht mehr weitergeschaut.
Echt?
Also, ja, diese ganze Nummer mit, oh mein Gott, suddenly Japan hat mich dann doch schon ein bisschen rausgeworfen.
Ja, also ich fand die letzte und vorletzte Staffel waren dann schon auch nochmal deutlich schlechter, aber so die zweite zum Beispiel fand ich schon okay. Mhm.
Apropos Serien, die gegen Ende so ein bisschen eskalieren. Du schaust doch gerade Lost, wie läuft es so?
Oh mein Gott. Also, ja, Lost.
Staffel. Hm. Sag, welche Staffel?
Ich bin jetzt Anfang, Mitte Staffel 5.
Oh, da fängt es an auszufransen.
Nee, auszufransen fängt es an in Staffel 4.
In Folge 1, was? Ja.
Nee, also die ersten drei Staffeln sind echt okay. Aber in Staffel 4, da fängt es dann an, wirr zu werden.
Ja, da fällt ihnen auf, dass sie halt keine Idee hatten, wie sie die Serie zu Ende bringen wollen. Und dann haben sie gedacht, oh, jetzt müssen wir noch eine Schippe drauflegen hier.
Ja, man, darum geht es ja nicht mal so sehr. Aber dieses System aus Backflashes und Forwardflashes fängt dann an, sehr aus dem Ruder zu geraten.
Flashback.
Flashback, ja, ja, ja.
Ja, ja.
Flashback und Forward.
Flash Forward.
Ja, da gab es auch mal eine Serie.
Flash Ahead.
Genau, also die ersten drei Staffeln ist es ja so, dass die Story der einzelnen Charaktere immer mit Flashbacks erzählt wird und am Anfang oder Ende der vierten Staffel, ich weiß es gerade nicht mehr, fangen sie auf einmal an, in Flash-Forwards zu wechseln und irgendwann mischen sie die ganzen. Da war ich schon mal erstmal kurz völlig raus. Und dann geht's halt auch los, dass diese Leute auf der Insel rumlaufen und ständig die Gruppen sich neu sortieren und der läuft von dem schließlich der einen anderen Gruppe an und irgendwann wusste ich nicht mehr, wer jetzt überhaupt mit wem, warum, wohin und was das Ganze soll. Und in Staffel 5 wird's dann wirklich sehr wirr. Sie hätten echt spätestens mit Staffel 4 beenden müssen.
Ja, es hat ja schon einen Grund, dass wir uns immer über Lostisierung amüsieren.
Ja, ich habe ja eigentlich damit gerecht. Also ich habe mich ja gegen Lost lange gesträubt. Aber es ist tatsächlich eine interessante Serie, gerade so diese Flashback-Erzählweise und alles. Ist schon irgendwie spannend. Aber ich habe gedacht, dass diese Lostisierung früher einsetzt, nach der ersten Staffel schon oder so. Aber ganz so tragisch fand ich es jetzt nicht. Aber also echt, nach Staffel 4 hätte Schluss sein dürfen, glaube ich.
Ach, ich hoffe mal, dass der Ralf nicht zuhört, sonst kriegen wir wieder böse E-Mails.
Ja, wieso? Ich glaube, der stimmt da schon auch zu, teilweise.
Ja, ich sehe schon die Retina-Cast-Folge zu Lost, ja, die ist so langsam, aber sicher ist sie am Horizont.
Ich dachte, die hätten wir mal gemacht.
Ich dachte auch.
Ich erinnere mich da nicht dran, haben wir das mal gemacht? Also ich war auf jeden Fall nicht dabei. Ah. Googeln.
Ja, googeln mal schnell. Ich glaube,
wenn man in seiner eigenen Historie googeln muss, das ist dann immer das besonders Gute.
Ich weiß, dass wir eine ganze Weile
im eigenen virtuellen Gedächtnis
mal drüber geredet haben, aber das ist eine eigene Folge.
Nee, es gibt keine eigene Lost-Folge.
Ja, siehst du?
Ach. Crazy.
Ja, und die letzte Folge war am 14.10., also bei der Zeit.
Ja.
Themen. Scroll.
Ja, gibt doch schon noch so ein bisschen was.
Apropos Sendungen ja. Im Fernsehen. HBO hat eine neue Serie und es sieht so aus, als hätten sie das Geld, das übrig geblieben ist, nachdem sie alle anderen Serien gemacht haben.
Den Praktikanten gegeben.
Aber ich finde den Trailer für die Serie tatsächlich, sieht jetzt gar nicht mal so furchtbar aus.
Oh Gott sei Dank, ich habe für einen Moment gedacht, du redest über die neuen Trailer von Game of Thrones.
Nee, ach ja, Game of Thrones, ja, sie hat nur noch $10,000 für die gesamte Folge und deswegen ist es einfach komplett Close-Ups von Daenerys.
Ah, muss nichts Schlechtes sein.
Mit oder ohne Kleidung? Nee.
Lukas, mach's doch nicht so offensichtlich. Ich hab's doch gerade ganz, ganz sanft angesprochen.
Ja. Wir haben keinen Explicit Tag aus einem guten Grund,
Lukas. Ja, warum eigentlich nicht? Ich finde, ein Explicit Tag ist ein Qualitätsmerkmal.
Weil wir
Wir fluchen nicht.
Ja. Wir sind zu gut erzogen.
Ach so.
Ja, also die Serie, über die wir gerade aggressiv nicht reden, heißt Silicon Valley von jetzt HBO. Irgendwann im April kommt das, fängt es glaube ich an. 6. April, ja. Ja, der, wie der Name schon sagt, ist eine Serie, die spielt im Silicon Valley. Irgendwie Menschen machen ein Startup. Und könnte vielleicht auch gar nicht so schlecht sein. Könnte natürlich auch schlecht sein. Es gibt einen Trailer.
Could be good or could be bad.
Ich dachte nur, wir sind ja sowas, eigentlich sowas mit Serien und deswegen könnten wir ja darüber sprechen.
Das ist so ein bisschen, ja, ist ein bisschen das Niveau von den Markus Lanz-Fragen. Euro, ja, nein. Europa vielleicht. Gut oder schlecht?
Ja, aber in den Trailer lässt sich echt nichts, also lässt sich nichts sagen, außer dass ich mal also vorsichtig skeptisch bis ablehnend dieser Serie gegenüber wäre.
Ja, es ist halt so Comedy-Zeug, so da sind wir grundsätzlich sowieso nicht so leicht,
es ist so nicht so gut
drauf zu sprechen.
Bitte? Ja, es ist halt so wie Betas, nur mit bisschen mehr Fluchen, aber es ist nicht Betas? Zwangsläufig lustiger. Die im Silicon Valley angesiedelte Serie von Amazon Medienproduktion GmbH, wie auch immer, die eigenen Serien, die Amazon hat produziert.
Und die ist nicht gut?
Ich finde sie nicht gut.
Okay, warum haben wir da nicht eine Pilotenprüfung drüber gemacht?
Ah, keine Ahnung.
Apropos Amazon, wer von euch ist Prime-Kunde?
Ich.
Ich glaube, ich habe vergessen es zu kündigen.
Dann bist du jetzt Amazon Prime-Kunde, ja.
Ja, was ist, möchtest
das du? Das wird jetzt teurer hinzufügen? Und sie legen das mit Love Film zusammen und ich glaube, diese Marke Love Film, die stirbt auch, also wird nur noch irgendwie für.
Ja, wie heißt das? Amazon DVDs? Video Prime,
ja,
Player.
Streaming, Amazon,
ja.
Streaming.
Ja, genau, also Amazon Deutschland macht jetzt das, was es in Amazon und USA schon länger gibt. Wenn man da Prime-Kunde war oder ist, dann kriegt man neben dem kostenlosen Versand und dem schnelleren Versand eben auch noch dieses kostenlose Video-Streaming dazu.
Okay.
Und das geht halt mit irgendeiner Preiserhöhung einher jetzt.
Genau, es kostet jetzt in Deutschland statt 29 Euro im Jahr 49.
Auch für Studenten? Nee,
für Studenten ist es, glaube ich, 24 statt 19.
Ja, die Hälfte.
Ja, genau. Ja, also kann man überleben, aber es ist halt für die Leute, die es wirklich nicht nutzen wollen, da zähle ich mich, glaube ich, dazu, schon eher blöd. Weil, so wie ich das gehört habe, gibt es da in diesem Videoangebot halt keine Originalfilme, also beziehungsweise keine Filme mit Originaltonspur. Und das ist halt schon ein ziemliches K.O.-Kriterium.
Mhm. Ja, und diese Marke Love Film, die wird es irgendwie nur noch beibehalten, glaube ich, für den klassischen DVD-Versand. Also Love Film ist jetzt
das gibt's noch.
Wie hatte man damals gesagt bei Netflix, da wo die DVDs zum Sterben hingehen?
Hey. Oh Mann.
Ja.
Ich habe das ja tatsächlich mal gemacht, eine Zeit lang.
Ja, ich hatte das auch mal.
Mann, waren das noch Zeiten?
Ich hatte das sogar mal bei Love Film. Bei Love Film, da gab es auch mal so ein Angebot, irgendwie ein halbes Jahr oder wenigstens 3-4 Monate für, keine Ahnung, 10 Euro oder so.
Ja, ich glaube, das hatte ich auch.
Und dann habe ich mir dreimal DVDs zuschicken lassen, dann war es mir zu lästig und dann habe ich es nicht mehr genutzt.
Ja, es war sehr praktisch. Ich hatte einen Briefkasten in Laufweite, so der war wirklich direkt ums Eck, dann ging das schon. Aber es war dann auch ätzend, da musste man immer dran denken, diese DVDs rechtzeitig wegzuschicken und so.
Ja.
Wir sind noch, als wir noch Computer mit DVD-Laufwerk hatten.
Ja, damals.
Apropos Netflix. Das hätte ich jetzt vor ungefähr 3 Minuten sagen müssen, aber House of Cards? Anyone? Sagt euch das was?
Ja, ich hab's durchgeguckt. Ich habe 2 Tage binge-gewatcht und bin durch.
Ja, wie war die Statistik? Netflix hat ja verraten, den Prozentsatz ihrer Kunden, die am ersten Wochenende bereits die komplette Staffel durchgeschaut hatten. Und? Das war, glaube ich, erschreckend hoch. Ich glaube, ja. 2% oder 5%, irgendwie nee, sowas.
Ich dachte, es wäre noch mehr. Ich dachte, es wäre zweistellig.
Nee, sind nicht alle so bekloppt wie in unserer kleinen Bubble.
Echt?
Ja, muss ich.
Ich habe erst eine Folge geschaut. Muss ich das? Ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht mehr cool?
Ja, ich hatte eher die Frage, wie, nachdem du die erste Folge du jetzt geschaut hast, du einfach aufhören konntest, die anderen zu schauen.
Ich muss Arena spielen. Das spielt sich ja nicht von alleine.
Okay, hast du. Das ist ein guter Grund, ja. Okay. Ja, aber ich musste dann tatsächlich gleich auch durchschauen, bis wenigstens zur 5. oder 6. Weil es geht durchaus furios weiter. Allerdings hatte ich das gleiche Problem wie ihr. Wir hatten es ja, glaube ich, kurz schon mal besprochen. Mir war nicht mehr klar, was in den letzten paar Folgen passiert war.
Ja. Ich war so raus, das hat so angefangen völlig. Und da waren so viele Leute und ich war komplett.
Ich war auch völlig raus. Da haben sie sich halt schon ein bisschen, glaube ich, selber keinen Gefallen getan, dass sie ihre Philosophie durchgezogen haben. Ich hoffe, wir machen alles anders und halt eben kein Previously on House of Cards gemacht haben, sondern dich wieder direkt in die Handlung reingeworfen haben.
Ja, und wenn du es dann halt wirklich so gemacht hast, irgendwie auch die erste Staffel so am Stück durchgeschaut, also sehr komprimiert, dann hat das ja auch keine Zeit, sich irgendwie zu setzen, wie eine Serie, die man über ein halbes Jahr oder sowas schaut. Also ich hatte tatsächlich dann das Problem, dass ich einige der insbesondere jüngeren Damen, die dann so durchs Bild wanken, mir schlicht und ergreifend nicht mehr geläufig war, welche Position die jetzt doch gleich hatten.
Ja, und das Problem ist ja auch, dass da schon auch neue Charaktere eingeführt werden und ich wusste einfach nicht, sollte ich die jetzt kennen oder ist die neu? Und ich habe es dann so gemacht, ich habe einfach die letzte Folge der ersten Staffel nochmal geguckt und dann war ich wieder drin.
Ja, das ist einfach, glaube ich, eine gute Empfehlung für alle, die jetzt die zweite sich zu Gemüte führen würden, einfach nochmal kurz die erste entweder durchklicken oder nochmal so eine Synopsis lesen oder irgendwie sowas.
Ja, die eine Folge kann man dann auch nochmal gucken, das sind dann halt 14 statt 13 Stunden insgesamt, das geht doch, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall, also die erste Folge haut auch schon wieder so richtig rein. So.
Mhm. Geht gut los.
Ist auch sehr mutig, würde ich das jetzt mal nennen, was da so passiert. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr es geschaut habt. Wir müssen da mal irgendwann ausführlicher drüber reden.
Ja, aber wenn ihr das alle nicht guckt, warum habt ihr auch keine Zeit, Mann?
Ja, Dailies, was?
Doch, ich hab doch schon, also ganz so, ja.
Warum nicht, hallo?
Ich weiß, es ist auf jeden Fall
eine Ist doch wohl klar, dass das Wochenende nach dem Valentinstag einfach für House of Cards, also ich bitte euch.
Ja, das stimmt. Ist ja nett von Netflix, dass sie das am Wochenende von Valentinstag machen. Das hat bestimmt die Suizidraten deutlich gesenkt.
Ja, da gab es auch eine nette Anspielung, als Kevin Spacey in der Daily Show war bei Jon Stewart. Da haben sie auch kurz drüber gescherzt.
Ach was.
Ja.
Ja. Liebe Daily Showmacher, ich bin ich bin buchbar.
Käuflich.
Ja.
Ja, es ist ja nicht so, als wärst du hier umsonst.
Ja, aber jetzt nach hier so, wie viel hast du gesehen? 5 Folgen, Chef?
Ja.
Wie findest du?
Ja, großartig.
Ja?
Ja.
Weil ich habe jetzt mehrere so Stimmen gelesen, die sagen, oh, furchtbar, schrecklich, ich langweile mich so, die Plotholes nerven mich, die Charaktere sind langweilig, die Subplots sind völlig überflüssig. Und ich meine, es stimmt schon, hat schon so ein paar Probleme, die Serie.
Nein, die Serie ist perfekt. Auf Unsinn zu verbreiten.
Tatsächlich. Diskussion beendet.
Boom. Nee, wirklich, aber ich fühle mich großartig unterhalten auch. Ja,
ja, es funktioniert immer noch wie am ersten Tag für mich, das ganze Konzept. Es zieht
einen völlig rein und ich bin so aufgeregt jedes Mal.
Ja, und man hat auch wieder die gleichen moralischen Dilemmata, dass man sich ständig vergegenwärtigen muss, dass man nicht für die Figur von Kevin Spacey sein sollte, darf, und ich erwische mich halt trotzdem irgendwie immer ständig dabei, dass ich mit ihm mitfühle und ihm wünsche, dass er wieder aus der Nummer rauskommt und so. Das ist ein Zeichen für eine gute Serie.
Ja. Wann hatte die Serie eigentlich ihren Breaking Bad Moment? So, wenn dir klar wird, dass der Protagonist nicht der Gute ist.
Ich schätze mal 10 Minuten in die Serie.
Ich glaube nicht mal so lang, also. Ja, aber es funktioniert ja,
also,
halt gut.
Dass er nicht nur ein bisschen shady ist, sondern richtig böse.
Die Serie fängt doch damit an, dass ein Hund überfahren wird vor seinem Haus.
Ja, vor seinem Haus.
Und er murkst, glaube ich, das Tier einfach ab dann.
Ja.
Also ich gehe mal davon aus, es sind eher 30
Sekunden. Oh, da musst du übrigens drauf achten, da gibt es irgendwann in der zweiten Staffel eine wunderbare Anspielung drauf. Okay. Bei mir ging es um Haustiere töten oder so.
Ah, okay.
Sagt er irgendwas in der Art. Ganz toll.
Was ist halt, was für Themen, die halt so auftauchen?
Ja, ich finde auch, also großartiger Anti-Hero und diese, wie, also es ist natürlich schon absurd teilweise, wie sie es halt so zurechtbiegen und so und wie dann die Sachen aufgelöst werden, aber ich bin voll reingezogen und dann diese Stelle am Anfang der zweiten Staffel, wo sie das Gesetz durch den Kongress oder durch den Senat bringen wollen und wie sie das lösen, da war ganz aufgeregt.
Ja, das war hübsch, wirklich. Ja. Ja, das ist halt auch einfach eine Freude, den Leuten beim Spielen zuzuschauen, so in all ihrer, also in all ihrer moralischen Verkommenheit. Es ist einfach ein diebisches Glück, diese Serie zu verfolgen.
Ja, und Robin Wright ist halt schon auch schon ein ziemlicher Knaller, so als Schauspielerin. Die macht das halt echt mit am besten.
So als, ja, die ist relativ prominent in der neuen Staffel. Gefällt mir auch sehr gut.
Ja, sie durfte, glaube ich, auch eine der späteren Folgen, da durfte sie Regie führen.
Und sie ist auch also eine perfekte Rolle für die Figur.
Ja, ja, passt da voll rein.
Von Francis. Also ich glaube, es ist unheimlich leicht, dass die Figur der Ehefrau dann hier untergehen könnte, und sie hat einfach so viel Ausstrahlung und Charisma, dass sie halt das Boot nicht nur oben hält, sondern
hochzieht quasi.
Ja.
In die Luft hebt.
Ja. Bäm. Sie ist großartig.
Ja, an dieser Stelle sei auch weiterhin empfohlen, The Congress, der extrem an allen vorbeigegangene Film, in dem sie sich selbst spielt.
Oh.
Wunderbar.
Ich finde übrigens spannend, dass...
Zeichentrick?
So halb.
Okay.
Der Wechsel zwischendurch aus Science-Fiction-Gründen in Zeichentrick.
Alles klar.
Ich finde übrigens interessant, dass seit dem letzten Jahr quasi keine Serie, zumindest keiner, von der ich weiß, dieses Brechen der vierten Wand nachgemacht haben.
Das ist jetzt nicht so, als hätten die das erfunden mit House of Cards.
Ja, aber es kommt ja schon sehr gut an, und normalerweise ist doch so, dass dann irgendwie andere Leute sowas nachmachen, oder nicht?
Weiß ich nicht, es ist jetzt noch nicht so, als würden wir so den Trash gucken.
Vielleicht ja, ist das ja dann eher so. Das kann auch nicht jeder.
Ja, das stimmt.
Ich glaub, da
drum wundert es mich ja, dass es nicht öfter verkackt wurde. Oder
da muss man, glaube ich, Shakespearean Actor dafür sein.
Oh, meine Güte, aber also das ist wirklich auch der Wahnsinn. Ich saß manchmal da, und wenn dann Frank Underwood einfach nur so einen verächtlichen Blick in die Kamera wirft und so. Ey, Gänsehaut. Das ist das Beste. Wahnsinn.
Wir sehen einfach eine Szene, wie sie völlig alltäglich sind, und anschließend sagt Frank nicht mal was, sondern er wirft einfach nur so einen verächtlichen Blick in die Kamera, und wir wissen halt genau, was ihm durch den Kopf geht in dem Moment. Ich muss mich wiederholen, es ist ein diebischer Spaß, diese Serie zu verfolgen.
Apropos Serien. Ich muss aufhören, das zu sagen. Mach mal eine Überleitung zu Shameless, Lukas.
Okay. Apropos diebischer Spaß.
Apropos diebischer Spaß. Wow.
Wow.
Ja, mir tut es ja immer jedes Mal ein bisschen weh, über Shameless zu sprechen, weil das für mich im Moment noch so meine Hipster-Serie ist, die ich cool fand, bevor sie alle cool fanden. Danke übrigens, Chef. Ich glaube, du hast das angeschleppt.
Chef ist halt... Ist
ja, also es ist immer noch...
Guckt man die Sachen, bevor
es ist immer noch so ein bisschen eine Nischenserie, glaube ich. Hat auch in den USA noch nicht so die große Aufmerksamkeit.
Ja, ich versuche auch...
Auch international nicht.
Leute anzufixen.
Ja.
Aber es scheint Vorbehalte auch gegenüber von Milieuserien zu geben, habe ich gelernt.
Oh, tatsächlich?
Kannst ja, du anscheinend, das erläutern? Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Das ist einfach das Feedback, das ich so bekommen habe.
Wie sagen die Menschen, White Trash ist blöd, oder wie?
Ja.
Naja, White nicht, Trash ist ja schon ein bisschen.
Was genau die Vorbehalte sind, aber das scheint eins der Probleme zu sein, die jetzt weitere Akzeptanz irgendwie zu verhindern scheinen.
Interessant.
Ja, aber es
ja, also die aktuelle Staffel ist großartig. Wir hatten mal in der Retina-Cast-Folge uns ja so ein bisschen beschwert, dass das uns irgendwie noch zu glamourös war, wie die so leben. Und so alles, dass es also ein bisschen zu schön ist. So.
Ja, dass sie zu gut aussehen und so, noch zu ordentlich.
Und ja, dass es auch irgendwie alles zu glatt läuft manchmal. Das ist vorbei.
Oh boy, und, oh boy, it's over.
Und es tut sehr gut. Und
oh, es tut halt vor allem weh. Also mir tut's weh.
Ja, und natürlich. Aber es zeigt weiterhin, dass die Charaktere sehr gut aufgebaut wurden und sehr weiterhin sehr interessant sind und die Schauspieler das Richtige tun und so.
Ja, und sie ist weiterhin auch wirklich schamlos dem Namen nach und dem Inhalt nach. Ich wundere mich konstant, mit was für auch für Themen sie da durchkommen.
Meinst du was Konkretes?
In dieser Serie. Ja, diese ganze Storyline mit der jungen Tochter, also mit der jüngeren Schwester von Fiona, die jetzt 13-jährig halt auch endlich mal Sex haben will.
Mhm.
Das ist schon erstaunlich. Ja. Also wie sagen wir mal, also bewusst, nicht behutsam, sie dieses Thema angreifen. Erstaunlich.
Ja, die hatte auch einen ganz, ganz, also einerseits tragisch, aber auch witzigen Moment in der heutigen Folge. Ich weiß nicht, ich glaube, ich erzähle es einfach kurz. Eins von den... Eine der Freundinnen von Debbie kommt so rein und sagt, oh, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Und dann habe ich mich geschnitten. Und die Debbie und die andere Freundin gucken sie so an. Hä, warum? Ja, das war toll. Verstehen einfach nicht, warum das jetzt irgendwie gut ist und so. Und auch die andere Freundin hat sich nur geschnitten, weil man das so macht, wenn man irgendwie Liebeskummer hat.
Das macht man halt.
Okay.
Die coolen Kinder machen das.
Ja.
Oh, ja, Ian's back. So, so gut. So shiny.
Glitzer, Glitzer. Ja, Shameless.
Den habe ich etwas vermisst. Shameless. In den letzten paar Folgen.
Oh, Shameless. Jede Woche eine Freude.
Ja, also wenn ihr das immer noch nicht angeschaut, dann verpasst ihr was. Also Menschen, macht doch mal. Hopp, hopp.
Und dann?
Ihr müsst nämlich jetzt Serien gucken, damit ihr bis April jetzt mal so das Backlog aufgearbeitet habt, weil dann geht's nämlich wieder los. Dann kommt nämlich hier Game of Thrones.
Haben wir über nichts anderes mehr Zeit zu reden.
Die Referenzserie, könnte man sagen.
Können wir bitte aufhören, Game of Thrones als Referenzserie zu bezeichnen?
Ich weiß nicht, ich habe es gerade zum ersten Mal getan. Warum muss ich jetzt schon wieder aufhören?
Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist halt so ein bisschen so eine Krankheit bei den Serienmenschen.
Ja, so krass God-Level sind sie jetzt auch nicht. Ne? Sind auch nur. Aber es macht schon sehr viel Spaß. Und ich freue mich natürlich, wie immer, sehr.
Und es gibt 15 Minuten sogar für Deutsche ein Preview, wer sich schon ein bisschen inspirieren lassen will von den Ereignissen. Ist besonders schön, wenn man halt die Handlung schon kennt, weil man das Buch gelesen hat und dann auch die Szenen gleich irgendwie verorten kann. Dann hat man schon so einen Eindruck davon, wie sie die Sets gebaut haben und was wir auf jeden Fall zu sehen kriegen werden dann.
Spaß.
Ja.
Ich könnte schwören, dass im April noch irgendwie... Ach genau, Mad Men fängt nämlich auch wieder an. Das interessiert euch zwar nicht, aber mich dafür umso mehr.
Yay. Wie viele Staffeln gibt es denn davon noch?
Das ist die letzte, die...
Ich dachte nämlich, die wollten sie mal irgendwann in den Sonnenuntergang schicken.
Oh, Sunsetten.
Sunsetting.
Ja, ich glaube, es ist auch... Für so eine Serie ist es auch ganz gut, wenn sie weiß, wann sie aufhört. Und sie scheinen das zu wissen. Das ist immer ganz schön.
Oh, übrigens, da fällt mir gerade was ein. The Walking Dead geht weiter. Okay. Ja, also.
Das ist ja interessant.
Apropos Serien, die hätten enden sollen.
Nee, gar nicht. Die hätten nur die zweite Staffel überspringen sollen. Alles andere ist top. Also jetzt auch die aktuelle vierte Staffel finde ich total gut. Also zumindest jetzt so für deren Verhältnisse. Kann man sich angucken und bringt jetzt auch nochmal wieder ein bisschen Abwechslung rein. Neuer Abschnitt und alles ändert sich und so. Das Mid-Season-Finale hat sich gelohnt.
Ja.
Und mal kurz was ganz Absurdes, weil es ja theoretisch auch eine Serie ist. Guckt von euch jemand Top Gear?
Natürlich.
Tatsächlich?
Ja.
Nein.
Natürlich. Cialino hat die Sendung mal gut zusammengefasst, als genau die richtige Mischung aus Motoring Journalism und Civil Disobedience.
Ich finde es.
Da weiß man halt auch alles über die Serie, was man wissen muss, oder alles, ja, über diese Show.
Also mal ganz ohne Scheiß, Top Gear ist so toll. Ich finde, ich habe natürlich schon auch ein bisschen so eine Begeisterung für Autos, aber bin da jetzt bei weitem kein so irgendwie nicht so drin, dass ich mich jetzt mit irgendwelchen technischen Details und wenn die dann von ihren, über untersteuern, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das bedeutet und auch irgendwelche Motordetails. Das ist kein Führerschein, ne? Das hilft, nee, ich habe nicht mal einen Führerschein, ja?
Ja.
Diese ganzen Autos, die es da gibt, ich
darf
die fahren. Nicht mal fahren, genau. Ich finde sie trotzdem geil und ich finde diese Leute toll.
Ist halt die Serie, die man, glaube ich, auch einfach empfehlen kann, Leuten, die sich halt, also es ist eine Autosendung, also so im Sinne von
ein Automagazin.
Ein Automagazin, aber halt eins, das man auch jemandem empfehlen kann, der halt sich eigentlich nicht für Autos interessiert.
Ja.
Ich verstehe, also könnt ihr mir bitte erklären, um was es da geht? Also das ist irgendwie.
Also man muss anfangen, ne? Es sind drei Typen, drei so britische Typen, die.
Also wir reden hier über ein Showformat, muss man zuerst mal beginnen sagen. Es ist keine Serie, es ist geskriptet teilweise.
Ja.
Aber das ist eigentlich ein Showformat. Und
genau.
Es gibt einen Moderationsteil und dann gibt es eben Beiträge, die eingespielt werden.
Genau, vorab abgefilmte Beiträge, wo sie verschiedene Autos fahren, irgendwelche absurden Wettbewerbe und Rallyes durch die Welt und so. Da kann man vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was es da so gibt. Das wechselt sich eben so ab. Also es ist halt dieser Showteil, der wird, glaube ich, live ausgestrahlt, oder?
Nein? Aber man kann
gerade
für die Aufzeichnung bestellen. Also das wird aufgezeichnet über Stunden.
Okay, aber relativ kurzfristig, glaube ich. Die sind halt nicht so alt jetzt wie die Einspieler.
Genau.
Und dann gibt es halt noch so Zwischenteile irgendwie. Irgendwie der Star in dem reasonably priced car, also wo sie irgendwie so ein Durchschnittsauto und dann ist halt ein Stargast zum.
Ein ganz entsetzliches koreanisches Auto meistens, das überhaupt nicht geeignet ist, über Rennstrecken bewegt zu werden und das wird dann über Rennstrecken bewegt.
Ja, und da ist eben ein Stargast jede Woche da, der im Optimalfall was mit Autos zu tun hat oder sonst irgendwie bekannt ist, meistens auch nicht. Der wird interviewt und dann wird eben gezeigt, wie er in dieser Blechkiste über die Rennstrecke fährt und da mehr oder weniger gut sich dabei schlägt.
Ja. Und dann kommt er am Ende auf eine Highscore-Tabelle mit den anderen
Problemen. Genau, dann kommt er auf eine Highscore-Tabelle. Ja.
Ja, und du hattest es schon gesagt, also das Aushängeschild dieser Serie ist auf jeden Fall das Personal.
Ja.
Da ist der Typ in dem weißen Kostüm. Ich weiß, es gibt so einen Typ in so einem weißen. Es ist,
der Stick.
Ein weißer Anzug.
Das ist der
immer gute Zeit.
Das
gute
Stick war jetzt keiner, der den nicht gerade erwähnen wollte. Das Stick
verdammt. Der Tame Racing Driver.
Ja, genau. Also, das Stick ist quasi so eine mythische Figur und das ist immer ein Profi-Rennfahrer oder ein mittlerweile im Ruhestand befindlicher Profi-Rennfahrer und sie erzählen halt immer einigermaßen surreale Geschichten über ihn. Ja, genau.
Ja, manche sagen, er ist dies und das, aber genau. Ist übrigens interessant, über den gibt es auch viel so Mythen und Geschichten, wo auch Leute dann Bücher geschrieben haben über ihre geheime Identität als der Stick und wie schlimm das alles war. Aber darum sollte es nicht gehen.
Ich dachte, das wäre so ein Roboter. Ich habe das gelesen, das wäre so ein Roboter.
Ja, das ist eine der Geschichten, die sie erzählt haben. Jedenfalls, das Personal ist halt das Aushängeschild der Serie. Da ist einerseits Jeremy Clarkson, der ist so ein bisschen, also ich denke, man kann ihn einfach als die Axt im Walde bezeichnen. Er hat einen sehr britischen Sinn für Humor und er vertritt so eher die Axt im Wald eben, was Meinungen angeht. Und dann gibt es noch Richard Hammond, der eher so das Jugendliche verkörpert innerhalb dieser Serie, so eher ein kleiner, quirliger Typ. Und dann gibt es noch James May, der kam in der zweiten Staffel dazu. Der ist einfach nur, das ist seltsam, kann man vielleicht sagen. Aber so unterschiedlich wie diese drei sind, haben sie halt eine großartige Chemie miteinander. Und das kommt insbesondere dann raus, wenn sie eben so Rallyes über den ganzen Kontinent machen. Es gibt zum Beispiel Arctis Challenges, wo sie auf so mehrere hunderttausend Euro Gefährten mit Ballonreifen irgendwie durch die Arktis fahren. Oder dann gibt es die Afrika Challenge, wo sie mit irgendwelchen Schrottreifenkisten aus den 70ern oder 80ern quasi den afrikanischen Kontinent befahren und all derlei Dinge. Und da zeigt die Show dann, was sie kann. Das sind einerseits wunderschöne Bilder und zum andererseits halt so ein Sinn für Showmanship und ein bisschen eine Anarcho-Attitüde.
Ja. Ja, also wo du vorhin gemeint hast, dass James May in der zweiten Staffel eingestiegen ist, Top Gear ist mittlerweile in der 21. Staffel, also der ist jetzt quasi eigentlich schon immer dabei.
Ja, genau. So. Und ich bin, glaube ich, so um Staffel 10 eingestiegen.
Okay, krass.
Hab dann irgendwann auch alles quasi von der ersten Folge an nachgeschaut.
Wow.
Faszination hat dann irgendwann ein bisschen nachgelassen, nachdem mir halt klar war, also nachdem mir dann zunehmend klar wurde, was halt in der Serie geskriptet ist und was halt quasi tatsächlich passiert. Mittlerweile sind sie aber einfach so schamlos mit ihren geskripteten Events, dass sie es auch gar nicht mehr irgendwie groß versuchen.
Ja, es ist schon süß manchmal, ja.
Oft ist es halt auch einfach der Running Gag, dass es jetzt, dass das jetzt offensichtlich halt so im Drehbuch steht, aber es funktioniert irgendwie trotzdem noch, was, glaube ich, auch wieder auf das Personal zurückzuführen ist. Für dich ist es so eine relative Neuentdeckung?
Relativ, ja. Ich habe gewusst, dass es gibt. Und auch von Marcells und meinem gemeinsamen Freund Tim, der da früher mal sehr davon geschwärmt hat. Aber der Tim. Genau, der Tim. Genau, der hatte das schon, da hatte davon geschwärmt, aber ich habe das irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Ich habe dann auch so gedacht, ja, Autos, habe ich nicht viel mit zu tun. Aber es ist halt tatsächlich eine unterhaltsame Show und wenn man sich ein bisschen für Autos interessiert, dann ist das schon fast Porn. Und sie machen halt echt, also ihre Glanzmomente sind dann halt so Folgen, wo sie, weiß nicht, in Rallye-Autos durch Afrika fahren. Oder was weiß ich, jetzt in einer der letzten Folgen waren sie halt plötzlich in Tschernobyl und fahren dann da rum und sind dann halt schon auch mal plötzlich sehr beeindruckt und zurückhaltend. Also sie haben, also die Sendung hat wirklich ihre herausragenden Momente, die vor allem an diesen drei Leuten hängt. Und ja. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja.
Retina-Cast-Folge incoming. Da müssen wir die Storylines analysieren.
Ja, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen, aber also jeder, der sich auch nur entfernt für Autos interessiert und vielleicht sogar Meinungen zu Autos hat, ich glaube, das ist fast das Interessanteste, wenn man sich halt da irgendwie ein bisschen reinversetzen kann, dann ist das eine großartig gemachte Serie. Übrigens auch eine der umstrittensten Serien, die, glaube ich, die BBC so im Programm hat.
Ja, aber auch eine der ikonischsten, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also sie haben auch diverseste Spin-offs dieser Serie mittlerweile auf verschiedenen Ländern, in verschiedenen anderen Ländern gemacht. Es gibt ja die US-Variante, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, gar nicht. Und ich habe nur mitgekriegt, dass es so Live-Shows gibt oder gab.
Das auch, aber ich glaube, das ist mehr so, keine Ahnung, Autos fahren durch brennende
irgendwie
Dinge
sowas.
Oder irgend sowas, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt ziemlich genaue Kopien von Top Gear UK in Varianten Top Gear USA und Australien, die habe ich beide schon gesehen.
Ja, aber die guckt ja eigentlich niemand aber wirklich, oder? Also.
Ja, also sie erreichen das Original schlicht nicht. Ich glaube, sie haben sich viel Mühe gegeben, auch irgendwie eine ähnliche Chemie unter den Moderatoren herzustellen, wie es die BBC Großbritannien versucht hat. Aber ja, aus meiner Sicht ist es auch nicht gelungen.
Ja. Ja, Top Gear ist was, kommt eben immer sonntags, glaube ich, und weil es ja auch in Großbritannien läuft, kann man das dann auch in Deutschland irgendwie so gegen späten Abend sogar noch gucken, wenn man sich beeilt.
Genau, ich glaube um 10 oder so hierzulande ist das dann im BBC iPlayer oder wo auch immer.
Und es ist dann oft so mein Sonntagabendsabschluss entspannt irgendwie zurücklehnen und Top Gear gucken.
Ja.
Freue ich mich auch jede Woche drauf. Ja, das war mal ein bisschen exotischerer Ausflug in eine Serie. Ja. Und eigentlich wollen wir alle wissen, ob der Porsche 918 Spider schneller ist als der McLaren P1. Richtig. Weil Jeremy Clarkson sich dann in Jennifer umbenennen muss.
Genau.
Ach. Ja. Ich habe Spaß an Lost. Top Gear.
Kann ich jetzt wieder Reddit zumachen oder wollt ihr noch ein bisschen weiter drüber reden?
Auch so schlimm? Also ich finde, guckt ihr doch mal vielleicht die zweite Folge der aktuellen Staffel an.
Reden die auch manchmal
über Welches sind die mit der Gebrauchtwagen-Challenge? Die war gut.
Die war auch gut, ja. Ich erinnere mich, aber ich weiß nicht mehr.
Ich glaube, einer hat sich ständig überschlagen, weil das halt mit den diesen GTIs aus den 80ern so war. Ist gut, schau die Masse.
Ja, verlinkt doch mal irgendwie sowas, was man so angucken will, wenn man verstehen will, über was ihr die letzte gefühlte 2 Stunden
okay. geredet habt. Ja, weißt du, jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle, wenn ihr über Doctor Who redet.
Aha.
Ich habe gerade Leere gefühlt.
Oh. Warum?
Ja, so eine gewisse Leere habe ich auch gefühlt, als ich das Robocop-Remake angeschaut habe.
Bäm!
Im Kino so richtig.
Naja. Auf dem großen Bildschirm.
In Schwedisch?
Nee. Ist jetzt, ob ich das Film auf Schwedisch
angucke. Hätte es vielleicht wenigstens witzig gemacht.
Ah, oh, Robocop! Nee, das war sehr englisch. Ich wurde da von irgendwelchen Australiern mitgeschleppt, die meinten so, Robocop ist bestimmt total cool. So, naja.
And it wasn't.
Also der Film wollte schon Dinge so und er hatte so ein paar interessante Ideen, was er so machen könnte. Aber irgendwie haben sie so auf dem Weg vergessen, dass sie eigentlich einen Film machen wollten, der gut ist, so. Und dann, ich finde die erste halbe Stunde hat irgendwie sehr, sehr schön. Das ist irgendwie so ganz brauchbare Science-Fiction gewesen, hat irgendwie so ein bisschen so eine andere Sache mit Robocop gemacht, so. Und ist irgendwie so hübsch. Und Samuel L. Jackson ist irgendwie völlig überdreht und hat eine Fernsehsendung aus irgendwelchen Gründen und irgendwie versucht dann noch irgend sowas wie eine Message über irgendwie so Drohnenkriege zu haben. Und dann plötzlich macht die Story noch weniger Sinn, als sie die ganze Zeit schon gemacht hat. Und irgendwie die Dialoge werden so, als hätte man irgendwie, weiß ich nicht, den Praktikanten hätte plötzlich das Drehbuch fertig geschrieben. Und irgendwie die Action, plötzlich ist so Action, aber es ist einfach so ganz, ganz schlecht so inszeniert. Und man merkt immer zwischendurch, dass irgendwie eigentlich jemand da so, dass es so Potenzial hatte zwischendurch und dann aber irgendwas furchtbar schiefgelaufen ist. So, es gibt so einfach so Action-Szenen, die auch so ganz interessant sind. So, es gibt so eine, die so ein bisschen Equilibrium-mäßig ist, so im Dunkeln, wo man nur so beleuchtet von Robocops Visor und seiner Pistole. Das ist dann schon irgendwie cool und eine coole Idee so. Aber es macht dann irgendwie alles überhaupt keinen Sinn mehr und es ist völliger Unfug und es versucht 3000 Dinge auf einmal zu tun und nichts davon funktioniert. Es ist ein totaler Clusterfuck. Das ist ganz seltsam.
Das heißt, der funktioniert auch nicht auf so eine wir schauen 2 Stunden lang Gewaltexzesse und haben Spaß dabei Ebene.
Nee, also das Problem ist halt, er hat versucht, so ein richtiger Film so zu sein, so mit so einer Story und irgendwie na, was zu sagen. Aber das funktioniert halt nicht so richtig. Aber er taugt halt auch nicht als Actionfilm so als und auch nicht so als Trash, weil dafür ist er halt dann doch irgendwie, will er dann doch zu viel. So. Und er will nicht einfach nur so unterhalten und irgendwie Action sein und so ein bisschen so halbwegs so wissen, dass er so ein bisschen auf der trashigen Seite ist und das dann durchziehen, sondern er möchte doch schon ernst genommen werden, aber es funktioniert halt nicht. Und man kann ihn auch nicht einfach so über sich so auf sich wirken lassen und dann irgendwie. Nee, funktioniert nicht. Nicht gut. Macht keinen Spaß.
Okay.
Habe ich ja befürchtet. Irgendwie. Schade.
Ja, die Sterne standen auch nicht gut über dieses
Remake. Ja, leider.
Try again. Dann vielleicht doch einfach nochmal Dread anschauen. Das ist dann
ja, vielleicht oder vielleicht einfach endlich mal den Nachfolger drehen.
Gibt es da was Neues,
weißt du? Wenn von Dread kein Nachfolger dreht, dann werde ich ernsthaft sauer.
Dann wirst du Judge, Jury and Executioner.
In einer Person, sage ich euch.
So wie es halt gehört, ne?
Ne, seit Mitte letzten Jahres als quasi so eine kleine PR-Aktion zugunsten eines zweiten Films angestoßen wurde, ist nichts mehr hochgekocht, was mir begegnet wäre.
Ja, sie denken halt jetzt mal nach, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja. Sie sollen nicht nachdenken, sie sollen einfach Geld nehmen und den Machern von Dread 1 geben.
Just do it.
Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich den mal angeschaut habe? Den Dread?
Bin ich sicher. Haben wir da mal drüber geredet? Erinnere mich aber, dass ich quasi auf Knien vor dir war und dich wie alle anderen angefleht habe, diesen Film zu schauen.
Ja, ich konnte ja echt, bis ich ihn gesehen habe, nicht nachvollziehen, wie um Himmels Willen, was du daran so gut finden kannst. Aber ja. Ich habe den dann auch einfach, ich habe ihn irgendwie halt im Internet gesehen und dann aber trotzdem direkt nochmal die Blu-ray bestellt, einfach nur um Geld in diese Richtung zu werfen.
Ja, ich habe sie hier auch noch rumliegen. Leider sehr wenig,
tut sehr viel richtig
sehr wenig an Bonusmaterial drauf.
Ja, das stimmt.
Hätte ich mir mehr gewünscht.
Ja, ist wirklich einer der besten Actionfilme, die man einfach.
The sentence is death.
Karl Urban auf jeden Fall in seiner krassesten Rolle ever.
Obwohl man ihn gar nicht viel von ihm sieht.
Das Kind von
Ja, er nimmt Karl einfach seine Bekloppt, das ist so gut.
In seiner Paraderolle.
Wer ist das Kind von Karl Urban?
Kind.
Kind, ach so, ich hab Kind.
Ja, bevor wir hier noch so weiter rumlostisieren, haha.
Du wolltest uns Hausaufgaben geben.
Ich habe einen Film geschaut. Ja.
Okay.
Und zwar einen, den vielleicht noch nicht viele gesehen haben. Und ich dachte, was wäre denn, wenn wir hier der Retina-Cast, Retinauten-Filmclub wären und uns einfach mal einen Film vornehmen und den bis zum nächsten Mal möglichst alle gucken und dann darüber sprechen. Und weil wir.
Das wäre
ja,
crazy.
Und weil wir
das.
Unsere Hörer so lieb haben und wollen, dass ihr wisst, wovon wir reden, kündigen wir vorher an, was wir gucken. Dann könnt ihr das auch gucken.
Dann
und
wisst ihr,
dann wisst ihr, worüber wir reden und könnt direkt beurteilen, ob wir Quatsch reden oder ob wir uns zustimmt und uns noch mehr lieb habt.
Genau, weil so inkohärent wie unsere Aussagen in aller Regel sind, ist es wahrscheinlich tatsächlich hilfreich zu wissen, worüber wir reden.
Ja, und dann wissen wir ausnahmsweise auch mal alle, worüber wir reden und so. Ich glaube, ich halte das für eine gute Idee.
Mir fällt gerade auf, dass es vielleicht doch gar keine so gute Idee ist, wenn die Leute beurteilen können, ob wir unfrei.
Ja, es ist natürlich gefährlich.
Aber der Tag musste eines Tages kommen, was ja.
The Day of
Rain. Okay, was ist es denn für ein Film?
Ja, ich habe was Ausgefallenes ausgesucht, und zwar einen Film von Bernardo Bertolucci, der sich heißt, ja, der Marcel findet das witzig, der sich da heißt The Dreamers. Ist eine lose Buchverfilmung. Und der Autor des Buches, lass mich kurz nachschlagen, wie der heißt, also das Buch heißt The Holy Innocence, das gibt es sehr günstig bei Amazon, ich guck mal, ob ich das vielleicht auch noch gelesen kriege. Auf jeden Fall, der Autor heißt Gilbert Adair, glaube ich.
Möchtest du einfach irgendwas anderes sagen, dann kann ich später den Wikipedia-Artikel vorlesen. Okay.
Nö. Ja, ist ein guter Film, junge Leute und so. Ich habe den schon gesehen.
Sorry, ist ein guter Film, junge Leute und so.
Mir ist eingefallen, dass ich ja jetzt natürlich nicht drüber reden werde. Auf jeden Fall, guckt bis nächste Woche The Dream oder bis übernächste Woche oder wann auch immer wir die nächste Folge machen. Guckt diesen Film oder guckt ihn auch nicht. Aber wir werden da auf jeden Fall drüber reden.
Ja.
Bam.
Guter Film, junge Leute.
Ich muss jetzt weg, ich muss The Dreamer schauen.
Ja. Yeah. Ist ein guter Film.
Hab ich gehört.
Ja, wir sind doch durch.
Ja, ich glaube, wir sind durchgepodcastet.
Ja, wir sind tatsächlich auch einfach am Ende der Liste angekommen. Ja, wie immer, Kommentare retinacast.de.
Ja.
Und
ich würde mich auch sehr freuen, wenn mal wieder jemand eine iTunes-Rezension schreibt. ich weiß nicht, wie viel die wert sind, ja, aber die letzte Rezension ist von Anfang 2013. Das kann ja wohl nicht sein.
Das ist über ein Jahr her.
Vielleicht jetzt wissen die ganzen Leute, die auf iTunes nach interessanten Podcasts suchen, gar nicht, ob wir gut sind.
Apropos, wenn ihr wollt, ihr könnt ja einfach mal euch überlegen, ob ihr jemanden kennt, der vielleicht einfach den Retina-Cast hören solltet und dem einfach sagen. Ja,
tu das.
Das wäre doch mal was.
Ja.
Aber naja, das ist genug Marketing. Ich finde mich schon ganz schmutzig. So,
erstmal abwaschen gehen. Ja.
Erstmal zwei Monate keine Folge produzieren, damit auch die ganzen Leute einfach vergessen, dass wir das abonniert haben.
Ja, gut. Klappe zu.
Ja. Machen wir den Sack zu.
Hat mich gefreut.
Ganz meinerseits.
Tschüss. Ciao.